Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört. Nachhaltig reich. Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig reich Podcast. In dieser Folge gibt es um das Thema Nachhaltigkeit in ganz verschiedenen Ausprägungen. Und zwar ist bei mir heute im Interview der Marc-Daniel Rexroth, dem Geschäftsführer des Nachhaltigkeitsverbandes, dasselbe in Grün. Und kennengelernt habe ich ihn über den Timon Royer, bei dem ich selber mal ein Podcast-Interview geben wollte für seinen Podcast Still und Stark, wir dann aber ein ganz langes Vorgespräch geführt haben und dann irgendwann gesagt haben, nee, das passt gar nicht. Und deswegen bin ich umso froher, dass Marc heute bei uns ist. Und jetzt möchte ich euch ihn erst einmal vorstellen. Jetzt kommt die offizielle Anmoderation. Mit seinem Label Reditum, Möbel mit Vorleben, verfolgte Marc ein nachhaltiges Ziel. Alle Materialien haben ihren eigenen Sinn und Zweck bereits erfüllt. Und nach ihrer Rückkehr praktisch, sie kehren als Ganzes zurück und wurden damals in sozialen Werkstätten aufgemöbelt und haben dann praktisch eine zweite Verwendung gefunden. Und neben seinem ehemaligen Baby, war Marc auch 4 Jahre im Vorstand von Köln Design tätig und setzte sich mit dieser Expertise auch heute noch aktiv für die Belange der Kölner Designszene ein. Hinzu kommen zahlreiche freiberufliche Aufträge aus dem gestalterischen Umfeld, die Mitarbeit beim Öko-Rausch-Festival und zahlreiche Workshops und Vorträge zum Thema Design, Unternehmertum, Upcycling und Kreislaufwirtschaft. Und darüber hinaus unterrichtet Marc an der Eco-Sign-Akademie für Gestaltung im Bereich Marketing und bereitet die Studenten so auf die Herausforderung einer erfolgreichen Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen vor. Und als Vorstand und Geschäftsführer von dasselbe in Grün liegen ihm vor allem die Konzeption und Entwicklung neuer Projekte am Herzen, mit denen das Thema Nachhaltigkeit einem noch viel größeren Publikum näher gebracht werden können. Jetzt möchte ich dich, Marc, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, Klaus. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
Ja, ich bin ja ehrlicherweise eben ein bisschen in Stocken gekommen, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, dass die Sachen, die in der Vergangenheit waren, sich tatsächlich weiterentwickelt haben. Das ist ja auch normal. Ich hatte sie tatsächlich noch sehr prominent in der Anmoderation drin und deswegen kam ich selber kurz ins Straucheln eben und war da ein bisschen hängen geblieben. Aber lass uns da mal direkt einsteigen, Marc. Wie bist du zu dem geworden, wo du heute stehst? Du hast ja tatsächlich relativ früh gegründet. War das schon immer in der Schulzeit ein Wunsch oder wie kam es da? Nee, okay, erzähl mal.
Nee, nicht wirklich. Also erstmal, also ich glaube doch, dass es war ja jetzt eine ganze Menge Informationen, die du in der Anmoderation reingepackt hast. Und ich glaube aber, wenn du die Frage stellst, wie ich zu dem geworden bin, was ich heute bin, dann ist es ja auch relativ wichtig, das Fundament zu beleuchten und zu gucken, wo kommt man her. Denn diese verschiedenen Mosaiksteinchen oder Facetten, die bilden ja dann letztendlich die aktuelle Person. Und gründungsaffin bin ich tatsächlich erst im Studium geworden. Also nicht in der Schulzeit. Ich bin, da muss ich es ganz weit ausholen, als Zivi nach Köln gekommen und habe dann hier angefangen zu studieren in Köln, auch weil mir die Stadt einfach gut gefallen hat und habe Betriebswirtschaft und Sinologie studiert. Und über die Sinologie bin ich nach China gekommen. Für 1,5 Jahre habe ich dort gewohnt und habe mit einem Kommilitonen, der ebenfalls mit mir rübergegangen ist, ein erstes Unternehmen gegründet, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die ganzen Theoriegeschichten, die wir im Studium aufgreifen oder lernen, auch gerne in die Praxis umsetzen. Und haben dann quasi angefangen, ein allererstes Unternehmen zu gründen, mit dem wir Replikate von der Terrakotta-Armee nach Deutschland importiert haben und hier vertrieben haben. Also so ganz groß, diese Tonkrieger, die man so kennt, ne, diese chinesische Armee vom ersten Kaiser. Und da habe ich Blut geleckt tatsächlich am Unternehmertum. Also davor war es eher, glaube ich, ich komme so aus dem klassischen mittelständischen Familienkonstrukt und war eher, glaube ich, so auf eine klassische Karriere beziehungsweise ein klassisches Arbeitsumfeld eingestellt. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, also zum einen diese Einflüsse in China, aber auch dann eben dieses Unternehmertum, was dann eben von meinem Kommilitonen her eher kam aus der Familienrichtung, habe ich gemerkt, das liegt mir. Und da habe ich Bock drauf. Und dann sind wir zurückgekommen, haben das Unternehmen dann hier gegründet und dann quasi die Produkte importiert und hier vertrieben. Und parallel habe ich das Studium hier beendet. Und dann danach war dann klar, dass es auseinandergeht auch wieder. Es war eben für eine gewisse Zeit auch nur geplant, damit wir eben diese Praxiserfahrung machen. Und da mich das Nachhaltigkeitsthema, und dann kommen wir jetzt schon zu Reditum, der Sprung zum Unternehmen, da mich das Nachhaltigkeitsthema persönlich immer schon angetrieben hat, das war tatsächlich schon in der Schulzeit auch so, da sind wir in der Schule, habe ich dann überlegt, was machst du? Und habe mich dann direkt nach dem Studium selbstständig gemacht mit einem nachhaltigen Unternehmen.
Okay. Aber im Studium, das war praktisch klassisch BWL, da war jetzt kein Schwerpunkt in die Richtung.
Das doch, Sinologie, also Betriebswirtschaft in der Kombination mit Sinologie.
Okay, mhm. Aber Sinologie ist doch die Lehre Chinas oder so würde ich sie mal
bezeichnen. China-Wissenschaften, genau. China-Wissenschaften, genau. Aber da ist dann alles abgebildet drin. Also natürlich war es bei uns eher in einem betriebswirtschaftlichen Kontext auch, also viel auch über den chinesischen Markt etc. pp., aber auch Geschichtliches. Und also so war das ineinander so ein bisschen verflochten. Das waren nicht zwei separate Studiengänge, sondern es war ein Studiengang, wo beides so ein bisschen miteinander verwoben war.
Okay, und macht denn der Begriff der Nachhaltigkeit in China auch einen großen Stellenwert? Mit aus, weil ich weiß, aus Japan, die sind ja tatsächlich sich politisch so gar nicht eng beisammen, da sind die ja auch sehr darauf bedacht, dass alles immer intensiv weitergenutzt wird. Ich weiß, wenn da so eine Tasse runterfällt, die wird ja mit so Gold zusammengeklebt und wird dann ja immer noch schöner gemacht. Wenn man im Laufe der Zeit das Ding dann dreimal runterfällt, sind dann da ganz viele Risse drin, die dann mit Gold ausgebessert werden. Sind die Chinesen auch in die Richtung veranlagt oder sind sie das eher nicht? Und wahrscheinlich hat sich das auch womöglich in den letzten Jahrzehnten wiederum gewandelt.
Das hat sich definitiv sehr gewandelt. Wobei ich glaube tatsächlich eher zum Positiven. Und ich glaube aber, ich sage Positiven, weil man differenzieren muss. Also wenn man jetzt tatsächlich von solchen handwerklichen Geschichten spricht, wie so einer Goldvase oder sonst irgendwas, dann denke ich mal, dass in China das auch repariert werden würde. Aber ansonsten war das damals schon eine reine Wegwerfgesellschaft. Okay. Also es war, wenn man so aus Deutschland kommt, dann hat man ja sowieso erstmal so einen kleinen Kulturschock oder auf jeden Fall irgendwie eine Zeit der Anpassung und der erstmal so sich adaptieren an die ganze Struktur und das kulturelle Umfeld etc. Gerade wenn man Chinesisch auch lernen möchte, dann ist man ja nochmal auf einem ganz anderen Trip, als wenn man da als Besucher hinkommt. Und das gehörte schon dazu. Also ich bin viel gereist auch in der Zeit. Ich habe 2 Semester dort studiert als Auslandssemester und noch ein halbes Jahr bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe mir aber immer die Zeit genommen, auch viel rumzureisen und gerade so an den Bahnstrecken oder in auf dem Land, da war dann halt wirklich einfach extremst, extremst, extremst viel Müll auf den Straßen. Mhm. Und insofern, das ist das, was ich meine, zu differenzieren. Also ich denke, dass Familienerbstücke oder wertvolle Tongefäße eben auch repariert werden, aber so im Alltag überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass sich das durch die Politik immerhin ein bisschen gebessert hat. Und das war, meinte ich vorhin mit, dass es vielleicht besser geworden ist. Das ist da schon Maßnahmen. Also sie sind noch lange nicht auf dem grünen Weg, aber dass sich da so ein bisschen strukturell was verändert hat.
Okay, gut.
Aber ich war auch länger nicht mehr da, deswegen kann ich das auch nicht aus der Nähe beurteilen.
Ja, na gut, das stimmt. Gefühlt ist es ja in China so, dass sich das auch sehr dynamisch weiterentwickelt, obwohl es ja so viele Menschen sind. Also gerade in dem Frühstadium der Pandemie wurde ja auch darüber berichtet, wie schnell sie da Krankenhäuser gebaut haben. Ich weiß aus dem Energiebereich, wie schnell sie da Kraftwerke bauen, sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare, wie schnell sie da zum Beispiel auch ihren Nahverkehr umgestellt haben. Die haben, glaube ich, pro Tag mehr Elektrobusse in Betrieb, als Deutschland Elektrobusse im Einsatz hat oder sowas. Also das ist wirklich sehr dynamisch, was da stattfindet. Aber wahrscheinlich muss man es auch in Relation zu dieser 1,3 Milliarden von Menschen sehen, die dann einfach wuseliger sind.
Ja, das zum einen und zum zweiten auch, wenn du halt einfach top-down entscheiden kannst, ohne irgendwelche demokratischen Strukturen, dann kannst du natürlich auch einfach umsetzen, was du möchtest. Ne? Das ist natürlich die andere Kehrseite der Medaille.
Ja, da hast du recht, Marc, das stimmt. Da wird nicht lang nachgefragt. Wenn da ein Staudamm gebaut wird, dann werden halt 3 Millionen Menschen umgesiedelt und fertig.
Bei uns wird dann nochmal. Genau, das war ja so ungefähr die Zeit, als ich da war, als dieses Bauprojekt war und wir dann einfach die Leute weggeschoben wurden quasi. Ne?
Ja, das stimmt. Und bei Reditum, wo du ja im Prinzip Möbel, oder nee, war gar keine Möbel vor, sondern im Prinzip Stoffe recycelt hast, um daraus Möbel zu machen. Da hast du denn das Unternehmertum so richtig aufgesaugt und wahrscheinlich weiter vorangetrieben?
Das kann man so sagen. Das habe ich jetzt 10 Jahre gemacht. Also ich habe das Unternehmen 2019 verkauft und also 10 Jahre lang quasi fast geführt, wenn man so die Anfangsgründungszeit dazu rechnet. Und ja, also das war eben mein Anspruch, als ich rausgekommen bin aus der Uni. Da hatte ich eben dieses Bewusstsein oder diesen Wunsch nach selbstständiger Arbeit, nach Unternehmertum, weil ich eben auch in der Zeit, als ich in der Unternehmensberatung in China gearbeitet habe, gemerkt habe, dass es nichts für mich ist, also zumindest nicht in einem großen Konzern zu arbeiten. Das war eine von den Big Four Consulting Unternehmen. Und da habe ich irgendwie für mich gemerkt, das ist nichts. Also selbst wenn du irgendwie aufsteigst und in eine Führungsposition kommst, bist du drin auch immer noch so ein kleines Rädchen. Und ich wollte selbst gestalten. Und das hat sich dann eben genau mit dieser konträren Erfahrung, die ich gleichzeitig gemacht habe, dann ganz klar in diese Richtung verschoben, auf das Unternehmertum. Und das war eben die eine Komponente. Und dazu kam eben diese schon vorhandene persönliche Leidenschaft für Nachhaltigkeit. Und da war dann der Anspruch da, möglichst nachhaltiges Unternehmen zu gründen. Und das war eben dann Rediturm. Also mit den Möbeln, Upcycling, damals neues Thema. Den Begriff gab es noch gar nicht. Noch nicht mal Recycling-Möbel war irgendwie den Leuten Begriff. Ich habe damals, wie man so schön ist als BWLer, habe ich dann einen Businessplan geschrieben und habe auch eine Umfrage selbst gemacht und habe mich auf vor Orte gestellt, wo ich die Zielgruppe erwartet habe und Umfragen gemacht. Und da konnte keiner mit was anfangen. Also ich glaube, in Holland war es schon ein bisschen akut. Es gab und gibt immer noch eine Initiative in Herford, die das so ein bisschen betrieben hat, aber nicht auf einem, sag ich mal, unternehmerischen Level oder auf einem so professionellen Level. Und damit war ich so der Erste, der das gemacht hat in Deutschland, auf jetzt quasi im wirtschaftlichen Betrieb. Und habe das versucht, eben so nachhaltig wie möglich mit meinen Mitteln, die ich damals hatte, aufzustellen. Das heißt dann eben, die ökologische Komponente, dann die Ressourcen aufzugreifen, die eigentlich in die Verwertung gehen, und auf der sozialen Komponente eben Behindertenwerkstätten zu produzieren und auch mit anderen sozialen Initiativen zusammenzuarbeiten und das Ganze dann irgendwie zu einem fairen Preis, aber auch dann eben auf den Markt zu bringen. Und Fokus war bei mir aber von Anfang an eigentlich immer auch Qualität und Design. Das war mir ganz wichtig, weil ich zwar gesehen habe, dass es eine Trendgeschichte sein könnte, aber Trends überleben sich auch. Und da musst du, glaube ich, noch mit mehr überzeugen als nur mit diesen Trendgeschichten. Und deswegen habe ich einen starken Fokus immer auch auf Funktionalität, Qualität, Design gelegt.
Okay, woher kommt die Affinität zum Design? Weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was weder BWL-lastig ist, oder ist das in China entstanden? Die sind natürlich auch ein Stück weit ästhetisch.
Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Also ich habe immer schon gerne kreativ gearbeitet auch. Bin auch am Feld aufgewachsen, war da ständig irgendwie draußen. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht aber einen Einfluss drauf genommen hat. Meine Mutter ist auch sehr kreativ. Vielleicht waren es einfach so Kindheitseinflüsse. Aber ich habe immer schon gerne auch mit Materialien gearbeitet und genieße auch heute noch die Vielfalt an verschiedenen, kommen wir vielleicht später noch zu an verschiedenen Arbeitsphasen. Also bei Reditum war das ganz stark, dass ich mal, weiß ich, 2-3 Monate nur am Schreibtisch saß, dann war ich mal wieder einen Monat in der Werkstatt, um Prototypenbau zu machen oder irgendwas zu entwickeln. Und diese Vielfalt an verschiedenen Aufgaben, ich glaube, das brauche ich auch für mich, auch für den kreativen Prozess.
Okay, aber dann auch immer längere Abschnitte, weil für mich wäre es tatsächlich, wenn ich jetzt 3 Monate nur am Schreibtisch wäre, eine sehr lange Zeit. Also das überlebe ich auch mal in Anführungszeichen. Also ich habe ja auch mal Doktorarbeit irgendwann geschrieben, die noch viel länger war. Aber da war ich sehr froh, dass ich immer nur 3 Tage die Woche das machen musste und 3 Tage wieder unter Menschen gehen konnte. Wenn ich da mich 3 Jahre hätte einschließen müssen, dann wäre ich ja verrückt geworden.
Ja, nee, so harte Phasen waren es tatsächlich nicht. Also ich war dann schon auch auf Messen und sowas. Das war jetzt eher so ein Beispiel dazu. Aber tatsächlich, also in der Werkstatt schon. Ne? Wenn man sich dann irgendwie, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie neuen Prototyp entwickeln oder ich muss mich dem und dem Thema annehmen, also zum Beispiel der Tisch, der relativ spät noch, bevor ich das Unternehmen verkauft habe, rausgekommen ist, der hat eine relativ, ich würde sagen, innovative Befestigungsmechanismus für die Beine, die du dann auch drehen kannst und dann ummodeln kannst. Und da hat die Entwicklungsphase tatsächlich ein Jahr lang gedauert, bis ich die Beine halt mit Magneten, bis ich diesen Magnetismus dann auch an der Tischoberfläche in den Griff bekommen habe und so. Und das braucht dann einfach Zeit. Und insofern ist es nicht so harte Phasen, aber wenn du dann irgendwie wirklich Prototypenbau machst, dann musst du halt auch ein paar Tage dann dabei sein einfach. Ne? Okay. Aber natürlich, du hast schon recht, dass das durchdringt sich alles so ein bisschen und man ist mal hier, mal da, aber schon in einer gewissen Weise so kleine Phasen aufgeteilt.
Ja. Okay. Und dann hast du ja für dich irgendwann erkannt, das habe ich im Interview gelesen, dass du lieber strategischer arbeiten möchtest und dann ja irgendwann dieser Entschluss gereift ist, das Unternehmen zu verkaufen. Wie kam das? Warst du denn doch ein Stück weit zu operativ oder wie ist das entstanden? Oder ist es einfach normal, dass man sich irgendwann persönlich weiterentwickelt und zu diesem Punkt kommt?
Ja, also weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es normal ist, dass man genau zu diesem Punkt kommt, aber dass man sich weiterentwickelt, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade im Unternehmertum, weil du einfach so viele verschiedene Einflüsse hast, ist es nochmal wahrscheinlich stärker, als wenn du jetzt zum Beispiel in einem Nischenberuf drin bist, wo du wirklich Fachspezialist bist. Also, würde ich jetzt mal als These aufstellen. Aber bei mir war es einfach so, dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass ich tatsächlich eben relativ gut bin in Ideenkonzeption, Kampagnenentwicklung, strategische Entwicklung etc. pp. Und dass diese ganzen operativen Aufgaben, wie du es gerade genannt hast, wie zum Beispiel dann eben Rohmaterial besorgen, organisieren, ist beim Upcycling ja nochmal schwieriger. Du kannst ja nicht einfach zum Beispiel zum Holzhändler gehen und so viel Kubikmeter Holz bestellen, sondern du musst ja konstant irgendwie deine Quellen pflegen, neue auftun, gucken, wo kriege ich die Versorgung gestemmt und so weiter und so fort. Und dass das alles auch mit dem produzierenden Gewerbe für mich dann irgendwann der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, das möchte ich nicht die nächsten 30, 40 Jahre machen noch. Also ich würde es genauso wieder machen, wenn ich die Entscheidung hätte. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 10, 15 Jahre zurückspulen würde, würde ich es genauso wieder tun. Aber das ist eben vielleicht so, wie du es gesagt hast, ein Entwicklungsschritt, das ich gesehen habe. Da sind meine wirklichen Qualitäten. Also in diesem kreativen und strategischen Bereich und das zu entwickeln. Und das war dann irgendwann der Punkt 2017, 18, dass ich das so für mich rauskristallisiert habe und dann so erste Maßnahmen ergriffen habe zu gucken. Und das Ganze aber natürlich auch auf ein Fundament oder auf Beine zu stellen, dass man es auch gut übergeben kann.
Okay, gut. Bevor wir jetzt gleich auf den nächsten Schritt, den du genommen hast, kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, mein Bruder hat mir gestern erzählt, er wollte zwei Gartenhäuser kaufen, dass im Augenblick der Holzpreis ja durch die Decke geht. Das ist auch
Ja,
etwas, was mir von
ja.
anderen Kollegen bekannt gemacht worden ist, die im Augenblick im Palettenmanagement aktiv sind, dass auf einmal Europaletten auch wieder wertvoll werden, obwohl die ja immer schon da waren und immer vergammelt sind, sind die auf einmal heiß begehrt. Hat das, obwohl du jetzt in der Branche nicht mehr drin bist, hast du das irgendwie mitbekommen, zu einem Umdenken geführt, dass tatsächlich diese Recyclingmöbel jetzt auch mehr nachgefragt werden, weil der Rohstoff Holz im Augenblick so knapp ist oder zumindest der Preis so hoch ist? Aber wirklich knapp ist eine andere Frage.
Da weiß ich nicht, nee, kann ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also ich denke, dass jemand, der sich nicht mit der Thematik beschäftigt, weil er eben Gartenhäuschen oder ein Haus umbauen möchte, ich habe das auch im Bekanntenkreis mitbekommen, wo sich die Bauphase jetzt einfach verzögert, weil das wirklich durch die Decke gegangen ist.
Ja.
Unglaublich. Aber sag ich mal, beim klassischen Konsumierenden kommt das ja nicht an, so wirklich. Ne? Also ich glaube, dass man das nicht mitbekommt, wenn man jetzt nicht irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt oder da irgendwie betroffen ist. Und insofern glaube ich nicht, dass es Auswirkungen hat auf den Konsum von Möbeln. Nee. Es ist
Okay.
eher tatsächlich dann die Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitsgedanke oder eben auch noch der Trend. Ne?
Okay.
Würde ich behaupten jetzt, ohne es wirklich jetzt genau zu wissen, weil ich, wie gesagt, jetzt bin ich seit 2 Jahren gut draußen.
Ja, dann lass uns auf das kommen, Marc, wo du dann reingegangen bist. War es dann nahtlos der Verband dasselbe in Grün, wo ja nachhaltige Unternehmen zusammen sich organisieren und hast du dazwischen noch die Lücke andersweitig genutzt? Wie war das damals?
Nee, das hat sich relativ gut zusammengeführt, nahtlos, also ja, nahtlos, wie du gesagt hast, hat sich das irgendwie ergeben. Ich bin dabei jetzt nicht irgendwie durch Zufall drauf gekommen, sondern ich war in dem Verband einfach auch schon seit 2010 Mitglied. Ich bin da relativ direkt nach der Gründung von Reditum auch eingetreten und war erstmal, sag ich mal, klassisches ordentliches Mitglied und bin dann irgendwann, ich glaube 2015 oder 16, bin ich in den Beirat und habe mich so ein bisschen engagiert. Und 2018 dann in den Vorstand und dann hat sich das 2019 ergeben, einfach, dass die Geschäftsführerposition frei wurde. Und dann hat das perfekt auch in mein Lebensmodell gepasst. Ne, zu der Zeit kam mein Sohn auf die Welt. Und ich hatte mich dann entschlossen, das hattest du ja auch schon vorhin gesagt, glaube ich, das Studium nochmal zu machen, weiterführende Studium zu machen. Und da hat sich das dann relativ gut ergeben, diese Position auch zu begleiten, weil ich einfach den Verband schon seit Jahren kenne und aus verschiedenen Positionen, ne? Erst als einfaches Mitglied, als eher Anspruchsgruppe und dann als Ehrenamtlicher dann relativ gut gekannt habe. Und dann war das perfekt einfach, das hat sich super gut ergeben dann.
Ja, das ist aber auch ein Erfolgsmuster, was ich immer wieder sehe, dass man halt dann irgendwie über Nacht dann auf einmal da rankommt oder den Erfolg hat, nachdem man gefühlt 20 Jahre oder in dem Fall 10 Jahre Vorarbeit geleistet hat und dann auf einmal an der richtigen Stelle steht, weil es einfach vorbereitet gewesen ist. Tatsächlich haben wir, ich glaube, im Interview noch nicht über das Studium gesprochen. Das finde ich aber auch total spannend, dass du tatsächlich dich nochmal dafür entschieden hast, ein Masterstudium aufzunehmen. Das hast du parallel zu der Geschäftsführertätigkeit gestartet. Okay, das ist aber auch ambitioniert, mit Kind noch dabei und
Ja, das war aber damals eben, als dann klar war, Redetum wird verkauft. Ne, das war auch ein Abnabelungsprozess. Du hast es ja vorhin Baby genannt und ich glaube, das kann jeder unterstreichen, der irgendwie ein Unternehmen gegründet hat und gelebt hat auch vor allem. Das ist ein Abnabelungsprozess und der hat natürlich seine Zeit gebraucht und dann hat es nochmal Zeit gebraucht, bis ich einen Nachfolger gefunden habe. Also was machst du? Es ist jetzt, sag ich mal, kein Riesenkonzern oder sonst irgendwas, sondern es ist ja ein vergleichsweise kleines Unternehmen und wo verkaufst du sowas? Du stellst ja nicht bei eBay Kleinanzeigen rein, ne? Oder bei nebenan.de oder sonst irgendwo. Und dementsprechend hat der Prozess einfach gedauert, auch jemanden zu finden, ne? Weil man teilt es in sein Netzwerk und so weiter und so fort. Und insofern war das so eine Melange aus verschiedenen Prozessen. Und das war eben der eine. Der zweite war dann die Überlegung, wie geht's denn weiter? Und diese Weiterqualifizierung, das heißt nochmal einen Master draufzusetzen, auf mein Erststudium, das war eigentlich schon immer Wunsch, ist aber halt dann im unternehmerischen Alltag dann häufig untergegangen, so immer wieder. Und dann kam das halt wieder hoch und dachte ich so, jetzt ist vielleicht genau auch mit Geburt und neuer Position und Verkauf und sowas ist einfach sowieso so ein Bruch drin oder so eine Veränderung, so eine große Veränderung, vielleicht besser als Bruch. Und da passt es eigentlich super rein und dann war die Zeit perfekt und das hat dann auch, ja, also ich bin nach wie vor, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb Jahren bin ich da drin, ist super, bringt mir aber sehr, sehr viel auch für mich persönlich.
Spannend, würde ich auch gleich darauf eingehen, ich habe eine Frage, die mir noch unter den Fingernägeln brennt, was war am Ende das Erfolgsmuster, um das Unternehmen gut zu verkaufen? Du hast gesagt, du hast es im Netzwerk dann geteilt, im Nachhinein reflektiert, was war die Stellschraube, wo du sagst, okay, wenn jemand in der gleichen Situation ist, so könnte man es machen, weil es bei mir tatsächlich gefruchtet hat oder waren es eine Vielzahl an Maßnahmen?
Nee, du hast es schon gesagt, das Netzwerk tatsächlich. Okay. Also ich glaube, dass ein gutes Netzwerk zu haben an Leuten, die auch teilweise ähnlich ticken. Also ich glaube, Netzwerk, und so haben wir uns ja eben auch kennengelernt, hast du ja vorhin auch schon gesagt, über Timon Royer, den wiederum hatte ich kennengelernt, weil wir Expertin gesucht haben für eine Veranstaltung, wo es eben um das Thema Netzwerk in Zeiten von Corona ging. Und ich finde Netzwerk einfach sehr, sehr wichtig und auch gerade im unternehmerischen Sinne, weil es ist eine Sicherheitskomponente, wenn du ein belastbares Netzwerk hast. Und das hat sich da eben gezeigt, dass man das streut. Und natürlich sind auch noch andere Komponenten dabei. Es muss natürlich attraktiv sein, beziehungsweise Unternehmen irgendwie dann auch übergebbar sein. Aber das sind so Begleitfaktoren. Also ich glaube, in meinem Fall zumindest war tatsächlich Netzwerk der ausschlaggebende Punkt.
Okay.
Dass man es irgendwie streut und auch nicht irgendwie die Leute damit überflutet, aber an den richtigen Stellen, wenn man das Gefühl hat, da könnte es passen irgendwie, die Person kennt vielleicht was und es kommt auch thematisch da drauf oder sowas, ist einfach mal fallen zu lassen. So ähnlich wie wenn man eine Wohnung sucht vielleicht.
Ja, stimmt, kann man vergleichen. Und du hast es wirklich geschafft, dich abzunabeln. Ich frage deswegen so interessiert nach, ich habe ja selbst noch nie ein Unternehmen verkauft, muss ich zugeben, auch wenn ich jetzt selbstständig bin. Aber ich habe ja mal den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut, der Strom und Wärme umwandelt. Ja. Und ich bin ja im Unternehmen geblieben, habe praktisch nur den Bereich gewechselt, war dann Abteilungsleiter für was ganz anderes. Und trotzdem haben zum einen mich die Kollegen immer noch gefragt, wenn sie irgendwas hatten, weil ich ja die Anlage aus dem FF kannte. Und ich selber hatte auch das Gefühl, das ist natürlich auch noch ein Stück weit mein Baby damals war und war dann sehr gern nochmal in der Halle, obwohl ich überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Aber du hast es hinbekommen, es hinter dir zu lassen oder ist es schon so, dass da heute auch noch eventuell Kontakte bestehen und du dann nochmal irgendwie eine Frage beantworten darfst oder nochmal interessiert was nachfragst?
Ja, also das auf jeden Fall, gerade das erste halbe Jahr waren wir schon noch relativ intensiv auch im Kontakt, weil es halt eben auch, ja, vieles in meinem Kopf auch ist. Ne? Auch wenn du versuchst, es irgendwie strukturell aufzuarbeiten und die Dokumente zu sortieren und das irgendwie dann geordnet zu übergeben, ist ja trotzdem einfach vieles noch im Kopf. Und sei es irgendwie Gespräche zum Beispiel mit verschiedenen Produzierenden. Ne? Es sind insgesamt vier externe Produzenten, die für das Unternehmen, oder fünf, die für das Unternehmen produzieren. Und dann hast du natürlich auch da Kontakte und hast mal Gespräche geführt und sowas. Oder hast vielleicht noch irgendeinen Account vergessen. Also klar, natürlich, auf jeden Fall. Am Anfang sind es dann noch ein relativ intensiver Kontakt. Aber das war so das erste halbe Jahr. Und mein Anspruch war von Anfang an auch, mich da nicht einzumischen. Also ja, im Hintergrund zu stehen und für Fragen oder vielleicht auch für eine Einschätzung zur Verfügung zu stehen. Das war auch ganz schön. Das Unternehmen ist dann quasi 2 Wochen oder 4 Wochen später nach dem Verkauf für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert wurden. Und da war ich dann auch nochmal kurz involviert, einfach um was weiß ich, bei Hintergründen von Formulierungen zu helfen oder sowas, weil das halt einfach dann, wenn du es 10 Jahre gemacht hast, bist du da ganz anders drin natürlich als jemand, der das gerade übernimmt. Und aber ansonsten war es mein Anspruch, einfach da nicht einzugreifen, weil ich auch gesagt habe, dass ich verkaufe das jetzt auch bewusst an jemanden, der das weiterentwickeln soll und der auch seine eigenen Ideen und seine eigenen Ansichten dort ausleben und entwickeln soll. Und ich glaube, das ist, also wenn man jetzt anderes Beispiel, aber in der KMU zum Beispiel, der Vater an den Sohn oder an die Tochter übergibt, dann ist ja dieses Klischee, dass er dann trotzdem nicht loslassen kann und jede Entscheidung irgendwie nochmal hinterfragt oder sagt, nee, wir müssen es so machen. Und genau das wollte ich halt einfach nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mich da weitestgehend rausgezogen. Und aber klar, ne, wenn es Fragen gibt oder sowas, dann stehen wir im Kontakt.
Okay, sehr schön, super. Dann lass uns mal über den Verband dasselbe in Grün sprechen. Marc, das ist ja so, dass es ganz unterschiedliche Unternehmen sind, die da zusammenkommen, nicht wahr? Das ist ja nicht so, dass das alles produzierendes Gewerbe ist oder dass das alles Dienstleister sind, sondern das ist ja wahrscheinlich gerade das Spannende, dass du da so einen ganz bunten Blumenstrauß mehr oder weniger zusammenhalten darfst. Stelle ich mir das richtig vor?
Ja, und das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Also Vorteil oder beziehungsweise das Schöne daran ist eben diese Diversität, die du angesprochen hast, dass wir halt wirklich komplett branchenübergreifend sind. Ne? Von der Hochschule über Versicherer hatten wir bis hin zum Designunternehmerin, produzierendes Gewerbe ist alles dabei. Das macht das Ganze divers und den Austausch natürlich auch spannend zwischen den Mitgliedern. Und was so ein bisschen aber daran hinderlich ist natürlich, ist, dass du ganz, ganz viele verschiedene Stimmen unter einen Hut bringen musst. Mhm. Das ist dann, du sprichst jetzt nicht wie so ein Branchenverband aus einer Stimme heraus, weil alle die gleichen Interessen haben, mehr oder weniger, sondern du hast halt natürlich ganz, ganz viele branchenbedingte Einzelinteressen etc. pp. Und das ist dann dieser Blumenstrauß tatsächlich an verschiedenen Farben und an verschiedenen Formen, die du dann irgendwie dann so arrangieren musst, dass es dann auch nachher irgendwie stimmig ist. Ein schönes Bild eigentlich, ja.
Ja. Und ist euer Hauptziel dann tatsächlich so ein bisschen der Austausch der Mitglieder untereinander, dass die ein besseres Netzwerk haben? Oder ist es auch so, dass ihr das tatsächlich in einer Stimme nach außen sprechen wollt, vielleicht auch ein Stück weit in die Gesellschaft hineinwirken, in die Politik hineinwirken wollt? Weil das stelle ich mir tatsächlich dann herausfordernder vor bei der hohen Diversität, als wenn es im Prinzip nur in Anführungszeichen aus einer Branche käme.
Ja, also unser Fokus liegt eigentlich schon auf Austausch und Wissenstransfer. Also das machen wir jetzt auch mit dieser Veranstaltungsreihe, dem Sustainable Roundtable, den wir jetzt dieses Jahr relativ breit aufgezogen haben, dass wir in den Dialog gehen wollen und das nicht nur intern, sondern auch extern. Mhm. Also klar natürlich, dass die Mitglieder sich untereinander irgendwie austauschen, denn nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Ne? Und verschiedene Unternehmen oder verschiedene Mitglieder sind an verschiedenen Positionen oder Entwicklungsstufen oder stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, die aber vielleicht ein anderes Mitglied schon mal durchgemacht hat. Und dann ist dieser Erfahrungsaustausch und das Netzwerken halt total spannend. Und natürlich auch dann, wenn man sich irgendwie Aufträge vergeben kann, etc. pp. Aber was wir jetzt in den letzten 2, 3 Jahren verstärkt aufgebaut haben, ist auch dieser Dialog nach außen. Dass wir uns halt öffnen und sagen, ich nehme das wahr als in meiner Position, dass der Bedarf, gut, die Konzerne sind da einfach schon durch rechtliche Regulatoren relativ weit mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und Maßnahmen, da geht es schon in eine Richtung, aber KMU sind davon ja eigentlich noch gar nicht so wirklich betroffen. Und da gibt es natürlich ein paar Vorreiter, die wirklich schon nachhaltig sind. Dann gibt es die Zeiten erkannt haben und schon was tun. Und dann gibt es die aus dem klassischen BWL oder Marketing, die Laggards, die hinterherhinken. Und das ist tatsächlich aber einfach noch so der große Teil des Eisberges, um wieder Bild zu bedienen. Und da wird einfach in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viel kommen. Und deswegen war für uns ganz klar, weil wir immer wieder mehr Anfragen bekommen haben bezüglich Mitgliedschaften oder Einschätzungen, Erfahrungsaustausch, da auch hinzugehen und den Unternehmen auch eine Hilfestellung zu geben, weil ne, dieses Klein-Klein zu denken, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, das führt zu nichts. Ne? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Und warum nicht dieses, ja, wie viele 100 Jahre Wissen wir haben, wenn man alle Mitglieder zusammennimmt, ne, in ihren Geschäftsaktivitäten mit den Unternehmen, warum das nicht auch irgendwie teilen? Und das machen wir jetzt eben.
Ja, du hast gerade den Roundtable angesprochen. Da ist, glaube ich, dieses Jahr noch eine Veranstaltung, die stattfindet. Habe ich das richtig im Kopf?
Zwei sogar, ja.
Zwei sogar noch, okay.
Also eine ganz große am 15. September als Konferenz. Da haben wir dann, das war eigentlich als richtige Präsenzkonferenz letztes Jahr geplant. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert hätte können. Und jetzt machen wir es auch digital am 15. September. ein vollgepackter Tag mit Workshops, mit super Referierenden, wo man seine eigenen Fragen einbringen kann, eben in den Workshops auch erarbeiten kann. Da war wirklich tolle Expertinnen und Expertinnen gewinnen können für. Haben auch eine Podiumsdiskussion, haben Netzwerksmöglichkeiten, sich auszutauschen, auch bilateral. Und das ist dann quasi eines unserer Groß-Events dieses Jahr, diese Konferenz. Und dann haben wir im Nachgang nochmal zu diesen Begleit-Events, die wir jetzt gefahren haben, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, im November nochmal eine Veranstaltung am 3. November bezüglich Veränderungen im Kleinen. Ne? Weil ich glaube, wir kennen das alle, gerade jetzt, wir gehen auf so eine Konferenz, wir kriegen super Input, wir haben entweder in irgendwelchen Vorträgen oder in Workshops irgendwas gelernt und kommen so ganz enthusiastisch raus und motivieren und sagen so, ich will unbedingt jetzt was machen und das kann ich jetzt auch umsetzen. So, und dann bist du am Schreibtisch und dann hast du den Alltag wieder vor dir und dann schiebst du auf den nächsten Tag und dann schiebst du auf den nächsten Tag, schiebst du auf die nächste Woche und dann ist es wieder weg. Ja. So, und führt ja auch zu Frustration. Und genau das wollen wir quasi in diesem Termin ansprechen. Da haben wir auch tolle Expertinnen und Experten dabei, die dann einfach das aufgreifen und sagen, so wie kann ich denn so Schritt für Schritt was implementieren? Und eine ist auch aus meinem Studium, da habe ich dann auch direkt gebildet, was mir so gut gefallen hat, weil wir so einen Kurs gemacht haben dort und dann habe ich sie gefragt, hast du nicht Lust, uns da irgendwie zu unterstützen oder da auch dein Wissen zu teilen? Da hat sie sofort ja gesagt, Caroline Meyer. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das wirklich auch ein toller Workshop war, den wir da gemacht haben im Rahmen des Studiums.
Finde ich cool. Also die Frage lag mir auf der Zunge, zu fragen, wie man das, was du hast eben so schön gesagt, ihr habt hunderte von Jahre Wissen in euren Köpfen und die man austauschen kann, wie man es auf die Straße bekommt, wie man in die Umsetzung kommt. Und ich habe mir den Termin jetzt hier schon notiert. Ich gucke mal gleich im Kalender, ob ich da auch teilnehmen kann, weil es ist für mich immer so wichtig. Ich finde, ich bin ja seit ein paar Monaten in einem Mentoring drin und da sagt mein Mentor auch immer, wir sind ja alle Wissensriesen, aber wir sollen ja zu Umsetzungsgiganten werden, dass wir wirklich da loslegen, es umsetzen. Und ich glaube, es fehlt uns wirklich an nichts, dass wir theoretisch irgendwas noch mehr wissen müssten. Und deswegen sind so Termine total wichtig, dass wir einfach das auf die Kette kriegen, umsetzen. Und was mir tatsächlich immer sehr hilft, ich arbeite damit jetzt wieder, ich kann es immer, gut, die Kamera guckt nicht viel, aber mit so kleinen Post-its, für die, die es als Podcast hören, wo ich mir jeden Abend tatsächlich so viel wie auf so einem Mini-Post-it, der ist gefühlt 3x5 cm groß, die 4, 5 Sachen raufschreibt, die morgen erledigt werden müssen. Und mit dem Zettel renne ich den ganzen Tag durch die Gegend. Der kommt dann auch mit zum Mittagessen, wenn ich beim Mittagessen mit den Kindern sehe, scheiße, der ist noch nicht fertig, dann muss nachmittags noch was passieren und damit die Striche erledigt werden. Ja. Das hilft mir im Augenblick. Ich habe schon ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert und da bin ich total gespannt, was am 3. November kommt. Vielleicht hast du jetzt für dich schon eins, wo du sagst, das ist für die Hörer etwas, was in der Regel bei vielen Unternehmen oder auch vielleicht im Kleinen sehr gut funktioniert.
Das nicht, aber was ich super cool fand, war die Eisenhower-Matrix. Die kennt vielleicht der eine oder die andere auch, aber da ist das genau, also das kann man auch wunderbar mit Post-its dann bestücken. Du hast einfach eine klassische Matrix mit 4 Feldern und dann unterteilst du einfach in das muss ich jetzt wirklich machen, das würde ich gerne machen. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm tatsächlich. Ich wollte sie auch umsetzen, da sind wir genau beim Thema. Ne? Ich habe es immer noch nicht an meiner Wand hängen, weil ich das glaub, genauso machen wollte.
Dringlichkeit und Wichtigkeit sind, glaube ich, die beiden Achsen, wenn ich es richtig erinnere.
Genau, richtig. Und dann eben in den verschiedenen Abstufungen. Und dann hast du eben ein Feld, das ist einfach, genau, dringlich und wichtig. Und dann gibt es Sachen, die sind dringlich, aber nicht wichtig und so weiter. Und dann kannst du halt das einsortieren und hast eine relativ gute Übersicht. Und ich glaube, wenn man sowas mit Post-its oder mit einem Kreidemarker oder sowas macht, dann kann das super gut sein. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, seit einem guten halben Jahr möchte ich mir dieses Ding an die Wand hängen, habe es noch nicht gemacht und vielleicht mache ich es dann auch am 3. November, aber an sich fand ich das ein super smartes System und ich weiß aber aus verlässlichen Quellen, dass noch eine ganze Menge andere coole Tools dann auch besprochen werden oder Möglichkeiten, wie man sich auch vielleicht so selber ein bisschen nudgen oder so ein bisschen überlisten kann, um eben diesen Schweinehund vielleicht dann auch mal Gassi führen zu können.
Ja, das stimmt, den haben wir ja alle. Sehr gut, dass du das Studium noch ansprichst, den Faden hat man vorhin ein Stück weit verloren. Du bist jetzt seit einem Jahr dabei, das heißt, du nimmst da auch ganz viele Sachen mit, die du auch sofort umsetzen kannst bei dasselbe im Grün. Verstehe ich das richtig? Weil das ist ja eigentlich immer das Schönste, weil wenn jemand 5 Jahre studiert und dann am Ende womöglich 80% vergessen hat, ist das ja schade in Anführungszeichen und du kriegst das gleich in die Praxis oder sagst du, na, so ein paar Sachen sind auch dabei, das ist jetzt etwas anwendungsferner, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Naja, das Studium ist ein Mix aus Wissenschaft und Praxis. Ne? Und insofern hat man, hat man relativ viele Wissensaspekte, die, glaube ich, einfach so in den Erfahrungsschatz oder eben in die Expertise reinfließen und die, aus dem man dann eher unbewusster dann, glaube ich, dann auch Sachen daraus entwickelt vielleicht. Und dann gibt es eben solche Kniffe wie dieses aktuell, ne? Wie das Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, wo man dann sagt, das kann ich wunderbar irgendwie direkt auch integrieren. Aber das ist nicht nur bei dasselbe in Grün. Also ich mache ja noch andere Projekte. Ich bin ja auch freiberuflich auch beratend tätig und so. Und das ist also für das Gesamtspektrum, jetzt nicht nur für diesen einen Job, sondern auch für alle anderen Aktivitäten, die ich so mache, sehr, sehr hilfreich einfach, weil man auch im direkten Dialog mit den Dozierenden sein kann, wenn man das möchte, sich auch nochmal separat austauschen kann. Und da profitiere ich schon ziemlich gerade auch in dem Moment, ja. Und natürlich dementsprechend auch der Verband, aber eben auch alles, was ich so sonst noch mache.
Okay, was für Projekte hast du da ansonsten? In welche Richtung berätst du da? Was sind deine Kunden? Was für Probleme kommen die zu dir?
Verschiedenste Nachhaltigkeitsaspekte, ne? Also ich taste mich da gerade ran, weil es genau auch die Richtung ist, in die ich dann auch mich persönlich weiterentwickeln möchte, weiter in die Beratung reinzugehen. Und das ist aus dem Netzwerk heraus, sind einfach verschiedenste Tätigkeiten zu Nachhaltigkeitsthemen. Und das kann ganz auf der Metaebene sein. So, was können wir denn machen? Bis in kleinere Nischenthemen rein, zum Beispiel irgendwie in eben eine strategische Entwicklung für die nächsten 3 bis 5 Jahre oder Stakeholder-Dialog oder solche Geschichten.
Ja. Okay. Aber finde ich deswegen wieder so schön, weil das ja wieder was aufgreift, was in deiner Historie schon da war. Du warst ja in China, hast ja gesagt, mal ein halbes Jahr für eine Wirtschaftsberatung aktiv. Das wird was ganz anderes sein, wie du es jetzt machst, und auch die Themen werden andere sein. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich manche Mechanismen übertragen werden können und die auch ein
Stück absolut
wieder absolut funktionieren. Ja. Cool. Marc, zum Ende habe ich noch eine Frage vorbereitet, und zwar, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, ein ausführliches Gespräch mit dem König von Bhutan, das wäre was dich reizen würde. Ich kriege den Namen ehrlicherweise nicht ausgesprochen. Ich habe jetzt hier stehen, irgendwie Jigme Gesa Namgyel Wangchuk, total falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Was würde dich in diesem Gespräch so reizen, dass du das gerne mal führen möchtest?
Ich habe auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag oder Nachhaltigkeitspreis, da war ich allerdings, das war vor 4 oder 5 Jahren, da war ich als Referent dort und nicht jetzt eben mit Redetum, habe ich einen Vortrag gehalten, und da war auch der Botschafter, glaube ich, von Bhutan war das da. Und wir wissen das, oder viele wissen das vielleicht, dass das Bhutan dieses das Bruttonationalglück eingeführt hat, und dass das Bruttosozialprodukt quasi, also die rein finanzielle wirtschaftliche Denkensweise, einen Wert eines Landes zu bemessen, eingeführt hat und das einfach eben an oberste Stelle gestellt hat und dazu verfügt hat, dass so und so viel Prozent des Waldes zum Beispiel nicht gerodet werden dürfen und inzwischen auch schon seit ein paar Jahren einfach klimaneutral ist, ne, weil sie auch sehr stark auf Wasserkraft gesetzt haben und ihre Bevölkerung auch diesbezüglich sensibilisiert haben. Und ich finde diesen Schritt einfach für so ein Land bemerkenswert, dass so radikal, weiß ich gar nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber so konsequent vielleicht besser umzusetzen und zu entwickeln. Und das auch wirklich zu leben. Also wenn du da als Tourist hin möchtest, musst du auch mit einem Guide zum Beispiel unterwegs sein. Okay. Du kannst nicht einfach so einreisen. Und dadurch, dass dann quasi auch die Reise dorthin so teuer wird, hast du, glaube ich, auch schon mal diesen Massentourismus ausgeschaltet, eben so ganz platter Ballermann-Tourismus oder vielleicht irgendwie in was in Phuket passiert, in Thailand und so. Und halt eben bewusste Touristen. Und ich finde das einfach toll, zu sagen, wir zielen jetzt nicht nur rein auf wirtschaftliche Aspekte, sondern wir hier haben eben, und da sind wir ja bei der Nachhaltigkeit wieder, wir haben auch die ökologische und die soziale Komponente mit dabei, und wir denken an unsere Enkel, ne? Wir haben ja inzwischen dieser Begriff enkeltauglich hat sich ja auch ziemlich etabliert.
Ja.
Und ich finde ihn inzwischen ein bisschen abgedroschen, kann fast nicht mehr hören, aber er trifft trotzdem halt den Kern irgendwie von der Art und Weise, wie wir denken sollten. Und da ist halt, finde ich, bei uns in den westlichen Gesellschaften noch eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen das zu sagen und das wirklich umzusetzen und zu leben. Ne, da spielen viel zu viele Lobbys rein, viel zu viele Wirtschaftsinteressen und so. Ich bin nicht wirtschaftskritisch, aber ich denke schon, dass wir gucken müssen, wie wir die nächsten Jahrzehnte gestalten für unsere Kinder und Kindeskinder und deren Kinder wieder. Und das fand ich einfach toll, diese Konsequenz und diese Sichtweise, weil er, glaube ich, auch noch relativ jung war, als er angetreten ist und das so durchgetrieben hat. ja, so bemerkenswerte Personen, die konsequent ihren Weg gehen, die finde ich einfach sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr spannend.
Okay. Und ist es in der Bevölkerung dann auch so positiv aufgenommen? Weißt du das zufällig? Hast du da
Informationen? Nee, das weiß ich leider nicht.
Okay. Weil das fände ich ja tatsächlich spannend, weil ich finde das auch super. Ich habe auch schon mit einer Kollegin mal drüber gesprochen, die auch genau zu dem Thema so eine halbjährige Fortbildung oder sowas macht. Also die genau da reingeht, die werde ich auch nochmal irgendwann interviewen. Das finde ich total spannend. Aber auch sie wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Bevölkerung darauf reagiert, weil ich finde die Idee toll und das als König hast du ja auch die Macht, das im Prinzip einfach mal anzuordnen und dann durchzuziehen. Und vor allem, wenn er jung ist und weiß, er hat noch 50 Jahre auf dem Thron, dann werden es wahrscheinlich auch irgendwann die Letzten verstehen, dass er es ernst meint. Aber da gehe ich nochmal rein, ob das auch spannend ist.
Ja, das werde ich aber auch, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich weiß ich das nicht, aber das werde ich auch nochmal nachrecherchieren.
Ja. Mir ist gerade aufgefallen, Marc, dass ich die Frage vergessen habe zu stellen, was du denn mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Also ich habe zwischendrin so sehr deinen Ausführungen gefolgt und bin immer wieder auf neue Fragen gekommen, die gekommen sind, aber die wollte ich jetzt nicht total vergessen. Jetzt kommt sie am Ende. Was ist das, woran du da denkst?
Ja, guck, da beschäftige ich mich beruflich seit 12 Jahren damit und das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme, aber das ist ja auch ein Weiterentwicklungsprozess und kann dir gar keine aus der Pistole geschossene Antwort darauf geben. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist tatsächlich langfristiges Denken mit dem Blick, was für die Gemeinschaft sinnvoll ist. Mhm. Und nicht nur für den Einzelnen. Und tatsächlich auch, da sind wir wieder bei Stakeholdern oder bei Beziehungsgruppen, auch diejenigen einzubeziehen, die sich vielleicht nicht äußern können, sprich zum Beispiel die Natur eben. Ne? Mhm. Also gut, man kann eine Naturkatastrophe oder Überschwemmungen oder eine Dürre als Äußerung verstehen, wenn man das möchte. Tun die meisten, glaube ich, aber nicht. Also ich glaube, dass das den Kern ausmacht, diese drei Säulen in Einklang zu bringen und zu gucken, wie können wir weitergehen und wie können wir unsere Ressourcen, die wir haben, nicht übernutzen. Ne? Und damit meine ich die Natur genauso wie uns Menschen auch. Ne? Stichwort Burnout etc. Okay. Und dieses gesellschaftliche oder das Denken in großen Kontexten. Und ich glaube, das fehlt uns noch so ein bisschen. Also ich habe neulich, ich weiß mir gar nicht mehr, wo es war, in einem der großen Zeitungen gelesen, dass, ich glaube, 67% oder auf jeden Fall ein bisschen mehr als 2/3 der deutschen Gesellschaft lehnen eine höhere Besteuerung von Erbschaften ab. Mhm. Aber knapp 97%, nagel mich jetzt nicht fest, aber so ungefähr, also auf jeden Fall 90% der Gesellschaft würden davon profitieren, letztendlich. Okay. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte, ne, wir denken alle viel zu kurzfristig. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie eine große Erbschaft bekommen würde und müsste davon die Hälfte abgeben, wäre ich auch angenagt. Aber der Gesamtkontext, dass die Gesamtgesellschaft davon profitiert einfach, ne? Weil es mehr Einnahmen gibt, weil es wieder mehr Kaufkraft gibt dadurch, weil sinnvoller konsumiert werden kann und so. Das fehlt mir einfach. Und das sollte mehr noch Teil der Nachhaltigkeit sein, in größeren Kontexten zu denken und nicht nur persönlich bezogen.
Ja, das stimmt. Zumal ja auch gerade beim Thema Erbschaftssteuer ja heute schon die Freibeträge riesig sind. Also das ist riesig.
Ja,
also jemand, der einen Millionenbetrag erbt, der muss was abgeben, aber ich glaube, 400.000 Euro oder sowas kannst du ja eh im Prinzip, wenn es von den Eltern ist oder so, umsonst in Anführungszeichen, also steuerfrei erben. Und ja, wahrscheinlich hat jeder dann, der jetzt gefragt worden ist, das Gefühl, dass er oder gar nicht die Kenntnis darüber, dass er wahrscheinlich das Haus seiner Eltern sowieso umsonst erben kann und es tatsächlich nur diese 2, 3, vielleicht 4% betrifft, die wirklich Unternehmen vererben, die so großen Privatbesitz haben, dass sie tatsächlich darüber hinaus schießen und dann auch nennenswert Steuern zahlen müssen. Und auch die, da bin ich mir wieder sicher, die werden ja solche Konstrukte finden, das weiß ich auch, dass man ja alle 10 Jahre schon mal vorvererbt und also ein Kram, da gibt es auch freie Beträge, dass die das dann so gestalten, dass am Ende wieder womöglich gar nicht so viel Steuer gezahlt werden soll. Aber ich finde den Vergleich sehr
positiv. Ich glaube schon, dass es tatsächlich mehr sind als diese 2-3%. Denn wenn du jetzt irgendwie Alleinerbe bist und ein Elternhaus irgendwo in der Stadt, du fängst bei 800 oder 1000 an wahrscheinlich oder sowas, dann wärst du auf jeden Fall drüber. Aber ich glaube, dass bei dieser Untersuchung das Kernproblem ist, ich habe das Gefühl, mir wird das weggenommen. Und das haben wir bei der Nachhaltigkeit häufig. Ne? Jetzt sind wir gerade im Wahlkampf irgendwie und dann wird wieder 130 diskutiert auf den Autobahnen oder 30 in der Innenstadt. Und auch da wird mir was weggenommen. Und dieses, mir wird was weggenommen, triggert ja diese Ablehnung dagegen. Und ich glaube, man muss mehr in so ein Verständnis reinkommen. Ja, ich mache vielleicht eine Einschränkung, aber tut mir die wirklich letztendlich so richtig weh? Ja. Oder ist nicht der Nutzen für alle dadurch größer, weil weniger Unfälle, weniger Tote, weniger Abgase, weniger Lärm etc. jetzt in dem Beispiel mit dem Verkehr. Und da diese Differenzierung, ich glaube, da polarisieren wir uns auch durch die Digitalisierung gerade im Netz, wo wir so schön anonym alle unsere Kritik äußern können, ohne belangt zu werden. Da sind wir noch weit von entfernt, dahin zu kommen, das vielleicht auch differenzierter zu betrachten.
Ja. Ja, das stimmt. Wobei auch da habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Also ich mache nie irgendwas anonym, immer Ross und Reiter ran. Und auch wenn ich jemanden bewerte, egal ob es Google ist oder Proven Expert oder sonst was, ich schreibe immer meinen Namen da rein, weil ich möchte ja, dass derjenige, der das von mir liest, mich dann auch nochmal fragen kann. Wie meinst du denn das oder wie kann ich das denn verstehen?
Und ja, aber dann gibst du ja auch eine konstruktive Kritik ab und sagst ja nicht einfach, also ne, Beispiel jetzt die armen englischen Youngsters mit den verschossenen Elfmetern. So. Da geht es ja nicht darum, eine konstruktive Kritik zu äußern in Social Media, sondern einfach nur den Frust und die Wut rauszulassen und dann vielleicht sogar mit rassistischen Beleidigungen. Mhm. Und die Personen, die sowas posten, die haben ja gar kein Interesse daran, nachgefragt zu werden.
Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja. Marc, wie kann man dich denn am besten erreichen? Erstmal sage ich vielen Dank bis dahin fürs tolle Interview. Du hast ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass du mir nochmal Links zuschicken kannst. Aber vielleicht kannst du schon mal in Aussicht stellen, worüber man dich am besten erreichen kann.
Man findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn derzeit, glaube ich, am besten. Ja, über die Verbandsseite auch Kontakt aufnehmen. Da laufen Nachrichten meist auch hier im Büro bei mir auf. Oder im Team auch, aber grundsätzlich, also über persönlichen Kontakt ist, glaube ich, so jetzt so der Berufsnetzwerk-Klassiker am sinnvollsten.
Ja. Okay, sehr schön, super. Ich sage vielen Dank fürs Interview. Marc, gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch in ein Abschlussstatement untergebracht werden, weil wir darüber nicht gesprochen haben und du das Gefühl hast, dass die Zuhörer das heute, beziehungsweise in dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, auch noch hören sollen?
Ja, nee, nicht wirklich. Einfach, ich würde nochmal ein Lobgesang auf Nachhaltigkeit anstimmen. weil dieser erhobene Zeigefinger, der normalerweise so auch unterschwellig zumindest häufig mitschwingt, weil wir müssen das tun und es gibt keine andere Alternative etc., der bremst ja manchmal die Motivation, einfach irgendwas zu tun. Oder man hat einfach gar nicht den Überblick, was alles möglich ist. Und mit mehr Leidenschaft rangehen, meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt bei Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch bei Unternehmen einfach. Ich glaube, viele begreifen das, haben da noch Angst oder Sorgen vor oder begreifen das als Bedrohung oder zumindest als eine große Herausforderung, nachhaltig zu werden. Aber es führt einfach kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, wenn man kreative Ansätze fährt und auch mit einer gewissen Leidenschaft und Motivation daran geht und die Leute anfeuert, dann sind da die Aussichten einfach auch richtig, richtig gut. Und ja, das wäre so, glaube ich, mein Schlussstatement. Mehr Nachhaltigkeit wagen.
Sehr schön. Und ob du es glaubst oder nicht, Marc, es ist im Intro drin. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, irgendwie wird es praktisch da so, hätte ich fast gesagt, gesungen im Intro des Podcasts, dass ich auch für den nicht erhobenen Zeigefinger stehe. Weil wir alle sind ja so ehrlicherweise in der Schulzeit ausgerichtet worden, dass wir ja immer Fehler suchen, dass wir tatsächlich immer andere auf irgendwas hinweisen. Und das rauszubekommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Da bin ich voll deiner Meinung.
Sehr schön. Fehlerkultur, genau, richtig. Da können wir zum Beispiel an den Niederländern unsere Nachbarn zum Beispiel nehmen. Die leben das sehr, sehr gut mit der Fehlerkultur. Da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ja, okay. Mehr wagen.
Dann haben die das wahrscheinlich in die USA exportiert, weil das sind ja viele Niederländer damals ausgewandert, auch in die USA. Und die sind ja auch sehr gut an der Stelle, zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Aber das kann gut sein. Ja.
Fail fast, fail big oder irgendwie sowas steht ja auch bei einem der großen Konzerne da überall,
Ja.
vielleicht über Google oder sonst was ist. Die leben das auch. So, jetzt machen wir einen Sack zu. Wir sprechen gleich noch weiter, Marc. Und ich sage vielen Dank für das tolle Interview.
Klaus, herzlichen Dank für die Einladung. War schön, hat Spaß gemacht.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Aus dem Podcast mit Marc habe ich 4 Punkte mitgenommen. Das erste ist, Qualität und Design ist entscheidend oder zumindest wichtig für nachhaltig erfolgreiche Produkte. Das war für mich tatsächlich nochmal wichtig, das vor Augen geführt zu bekommen, da man ja häufig mit so nachhaltigen Produkten manchmal so nur dieses Lebensgefühl praktisch verbindet und es darf tatsächlich auch gut sein und auch gut aussehen. Dann war ja bei seinem Verkauf seines Unternehmens sein gutes Netzwerk entscheidend. Ich fand es so schön, dass er von einer Sicherheitskomponente gesprochen hat. Und das merke ich auch immer wieder, dass das Netzwerk ganz entscheidend für den beruflichen Erfolg ist. Dann fand ich es nochmal sehr angenehm, dass wir nochmal über Bhutan gesprochen haben, das Brutto-Nationalglück, das in meinen Augen vielleicht auch etwas ist, was andere Länder, vielleicht auch westeuropäische Länder, sich ein Stück weit zu eigen machen können und auch wir unser eigenes Wirtschaftssystem ein Stück weit anpassen dürfen. Und ganz am Ende habe ich auch nochmal danach gefragt, was er unter Nachhaltigkeit eigentlich versteht und habe ihn da tatsächlich nochmal in die Reflexion ein Stück weit führen können. Und ich fand es so schön, dass er darunter langfristiges Denken mit dem Blick versteht, was für die Gemeinschaft und für mich sinnvoll ist. Das heißt, auch da geht es wieder darum, nicht immer nur ich an erster Stelle, sondern dass auch andere Menschen was davon haben. Und ich hoffe, dass auch ihr heute wieder aus der heutigen Folge was mitgenommen habt und zum Thema nachhaltiges Unternehmertum was gelernt habt, wie das gehen kann. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und eure Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.